Timo hieß der Schlagzeuger in Kirchheim 1984. Wer war da schon auf der Welt? Er hatte den dritten Einsatz und nach dem Gottesdienst, das ging auch ganz gut und er machte auch ziemlich viel richtig. Und die Jugendband auch, sie gaben ihr Bestes. Und nach dem Gottesdienst kamen zwei ältere Ladies, ich glaube die eine war so Anfang 80, die andere Ende 70, die kamen etwas verschüchtert vorne zu Timo und sagten, Timo, wir haben eine Bitte. Könntest du ein bisschen lauter spielen? Wir verstehen, wir hören so schlecht. Bitte, gib mehr Gas. Ha, das ist doch eine Geschichte. Das ist doch eine Geschichte. Ich freue mich über eure Heldenschmiede. Jetzt haben wir die Heldenschmiede unten. Das ist schon mit Playmobil super aufgebaut. Eigentlich wäre ich lieber da. Na, okay. Also jetzt Heldenschmiede hier oben. Die Helden aus der Bibel haben ja etwas ganz Spezielles. Es gibt kaum einen Held, der nicht Fehler gemacht hat, außer Daniel. Viele andere Helden haben ihre Schlagseiten gehabt, haben ihre Schwachstellen gehabt. Und das spricht für die Bibel, für Gottes Wort, dass sie das ausdrücklich erwähnt. David, der große Held, der Mann nach dem Herzen Gottes, wow! Grottenschlechter Familienmensch, grottenschlechter Vater. Und alles andere hat er auch noch falsch gemacht. Und trotzdem, und vieles andere, nicht alles, und trotzdem sagt Gott, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Ich würde uns das wünschen, dass wir immer mehr zu diesen solchen Menschen nach dem Herzen Gottes würden. Als Gemeinde durchstarten ins neue Jahr, das ist ja schon falsch, fast schon wieder alt, als Church, als Gemeinde und als einzelne Helden und Heldinnen durchstarten. Was könnte passieren in Hemsbach? Ich habe hier die Zukunft gesehen, der Keyboarder war stark, der Gitarrist war stark, die junge Dame mit dem Mikro müsste noch ein bisschen arbeiten, aber alles gut, sah gut aus. Da geht mir mein Herz auf, ja? Wenn in einer Gemeinde alle Generationen Platz haben und wenn Platz geschaffen wird für die nächsten Generationen, dass die gerne kommen, dass die gerne dabei sind. Durchstarten, fokussiert auf Jesus, im Vertrauen auf Jesus durchstarten. Und das ist eng mit einer Frage verbunden. Die Amerikaner nennen das die 1-Million-Dollar-Frage. Schon mal gehört? Oder sagen wir die 1-Million-Euro-Frage. Die ist eng mit Vertrauen auf Jesus verbunden. Und die stellte Jesus einem seiner Helden, Petrus. Die Frage heißt: Hast du mich lieb? Und da stellt sie dreimal, weil Petrus gründlich versagt hat. Ich hätte da auch versagt. Er spricht zuerst davon, Agapao, hast du mich so lieb, dass du dein Leben für mich geben würdest? Sagt er zweimal, Agapao. Und Petrus windet sich da raus und sagt, ja, du weißt das ja alles. Und dann kommt Jesus Petrus entgegen und sagt, hast du mich lieb, Phileo? Wie hast du mich lieb, wie einer ja, seinen Bruder mag oder seine Schwester mag? Jesus kommt von selbst drauf, es Petrus leichter zu machen. Ich mach's dir leichter. Und dann sagt Petrus beinahe zusammenbrechend, du weißt alle Dinge. Und Jesus vertraut ihm und sagt, weide, weide meine Schafe. Als Church voller Hoffnung und im Vertrauen auf Jesus ins neue Jahr durchstarten oder jetzt in diesem Monat, in diesen Wochen durchstarten, das wäre ein Angebot. Jesus im Psalm 62, 6 bis 7 sagt David, ich will fest auf Gott vertrauen, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Burg, in der mir nichts geschehen kann. Das ist nicht so ganz einfach. Wir haben als Familie schwierige Zeiten erlebt in den letzten 2 Jahren. Und da ist unser Vertrauen teilweise abhanden gekommen. Das war nicht leicht. Und dennoch steht da auch wieder im Psalm 62, 9 der nächste Vers. David, vertraue allezeit auf ihn, mein Volk. Jederzeit schütte dein Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Er macht uns ein Angebot, er hilft uns, sagt, komm, sprich mit mir über das, was dich beschäftigt, was dir Not macht, was dich enttäuscht, wo ich dich enttäuscht habe, über deinen Frust, über dein mangelndes Vertrauen. Jeremia 17, 7, aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Das muss man üben. Das muss man üben, das muss man wollen. Psalm 42, 12. Warum bin ich so mutlos? Warum bin ich so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Gott und meinen Retter. Römer 15, 13. Deshalb bete ich, sagt Paulus, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Vertrauen mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein Wechselspiel. Ich strecke meinen Arm aus. Ich will ja vertrauen, wie dieser Vater, der völlig enttäuscht zu Jesus kommt. Markus 9. Deine Jünger konnten meinem Sohn nicht helfen. Ich will ja vertrauen, hilf meinem Unglauben. Das ist eine gute Haltung. Und ein letzter Vers, Jeremia 29, 11, viele kennen den, denn ich weiß genau, sagt Gott, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch Heil zu geben, Rettung und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Was für Verheißungen! Was für Versprechen. Und Gott hält seine Versprechen. Aus Jesaja 40, 31, aber alle, die auf den Herrn vertrauen, wisst ihr, wie es weitergeht? Kriegen neue Kraft, bekommen wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler, sie gehen, werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Was könnte das bedeuten? In guten und schwierigen Zeiten, und wir haben jetzt, weiß Gott, schwierige Zeiten, was könnte das bedeuten für Hemsbach, wenn ihr in dieser Heldenschmiede bleibt, Gott mehr zu vertrauen als im letzten Jahr, mehr zu vertrauen als in der letzten Woche, mehr zu vertrauen als gestern? Was wäre das für eine Chance für euch als Gemeinde? Was wäre das für eine Chance für Hemsbach? Was wäre das für eine Chance für unsere Familien, Gemeinden, unsere Kinder, unsere Netzwerke an Nachbarn? Später gibt es möglicherweise noch Raum zu berichten, was ihr da alles schon erlebt habt und auch, wo es nicht so gut geklappt hat. Wir wollen nicht nur Heldengeschichten hören, das ist alles gut, das ist das Beste, ich habe gebetet, Gott greift ein und alles ist gut. Das ist aber nicht immer so, bei weitem nicht. Wunderbar, wenn es so ist, das feiern wir. Aber dann gibt es Prozesse, in denen der Einzelne drin ist. Dann gibt es bange Zeiten des Zweifels, bange Zeiten der Ungewissheit. Ja, hat Gott mich nicht vergessen? Jetzt bete ich schon so lange, mein Leid, meine Krankheit sind nicht besser geworden, sondern eher schlechter. Wenn wir das schaffen, nachher darüber auch kurz zu sprechen, dann bringt uns das näher zusammen und dann wird das echter, authentischer. Dann merken wir, Gott ist da und wirkt durch uns und in uns. Er will uns bestärken durch das, was da gesagt wird und schweißt uns zusammen. Alexei Nawalny starb vor einer Woche in einer Strafkolonie in Nordsibirien. Nawalny hatte sich 2021 in einem Berufungsverfahren vor einem Moskauer Gericht zum christlichen Glauben bekannt. In der Verhandlung sagte er, er sei ein gläubiger Mensch, auch wenn er das nicht immer gewesen ist. Und manche seiner Mitstreiter spotteten damals darüber. Und dann sagt er weiter, aber der Glaube helfe ihm in seiner Tätigkeit, und jetzt Zitat, weil alles viel, viel einfacher wird. Nawalny zitierte in seinem Schlusswort die Bergpredigt, Matthäus 5, 6, selig sind, die hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das möge exotisch und seltsam klingen, so der Politiker weiter vor Gericht, aber die Überzeugung, dass ich am Ende die Wahrheit durchsetze und der Durst nach Gerechtigkeit gestillt werde, sei im Grunde die wichtigste politische Idee Russlands. So 2021 in einem Prozess. In einem anderen Prozess wird berichtet, und seine Aussagen sind zu einem Buch zusammengefasst worden, habe ich auch noch nicht gehört. In einem anderen Prozess, Bezirksgericht in Babuschkino, zitierte er nicht nur aus der Bergpredigt, sondern bekannte sich zu seinem Glauben. Befragt wurde er da, wer denn der größte Politiker der Weltgeschichte sei. Interessantes Thema für eine Gerichtsverhandlung. Eine Steilvorlage für Nawalny, denn er sagte, Jesus Christus. Es ist schwer, ihn einen Politiker zu nennen, fuhr er fort, aber er hat alles um sich herum verändert. Er hat neue Regeln aufgestellt für die Menschen, die bereit sind zu sterben und die sie befolgen. Er hat alles verändert. Wow! Ludmila Nawalnaja, die Mutter, hat gebeten, ihr den Leichnam zu übergeben. Und da begann dieses Spielchen, dieses schlimme, foltermäßige Spielchen des russischen Staates, des Herrn Putin. Gestern ist ihr der Leichnam ausgeliefert worden und die Folter hört nicht auf. Sie wurde unter Druck gesetzt, ihn zu den Bedingungen des Staates heimlich beerdigen zu lassen, sonst würden sie an dem Leichnam schlimme Dinge vornehmen. Das muss man sich mal vorstellen, was passiert. So, in dem allen, die Familie ist christlich geprägt, in dem allen nicht zu verzweifeln. Halte ich für unglaublich stark von dieser Familie. Genau, das ist das ist nochmal das Zitat. Ihre Großmutter, das ist von der Tochter gesagt worden, Ludmilla, hatte am Donnerstag in einem Video erklärt, dass Putins Behörden sie zu einer geheimen Beerdigung zwingen wollten und ihr gedroht hatten, der Leiche etwas anzutun. Also hier sehen wir was Dämonisches, was Satanisches, was Zerstörerisches, etwas, was verborgen sein muss. So, das ist die Welt, in der wir leben. Nicht überall ist es so extrem, aber wir haben zu kämpfen als Christen. Es gibt immer in unserem Leben Zeiten des Kampfes und Zeiten des Segens. Es gibt nicht nur immer eine Zeit des Segens und ohne Kämpfen. Es gibt immer Kampf und Segen, das hört nicht auf. Das ist so. Stellen wir uns davor ein. Die Heldenschmiede für unsere Kinder könnte uns eine Hilfe sein, ja? Dass wir merken, wir sind mittendrin im Geschehen und sind das Zünglein an der Waage. Wir geben den Ausschlag. Wie wird es weiter sein? Was würde geschehen, wenn jeder von uns, von euch, wie viele Mitglieder seid ihr gerade hier in der Gemeinde? Ungefähr? 130. Stellt euch das Ding mal vor. 130 Hemsbacher Helden überlegen, lassen sich von Gott aufs Herz legen, welchen Menschen aus meinem Beziehungsnetz, aus meiner Bekanntschaft, legst du mir für die nächsten Monate, vielleicht bis Ende des Jahres, aufs Herz einen einzigen Menschen, für den ich beten kann, den ich in Gottes Auftrag nahe komme, eine Beziehung zu versuche aufzubauen. Wer kann Kaffee kochen und Tee kochen? Gibt es da Leute? Ihn oder sie mal zum Tee einladen, das ist schon viel. Gespräche über den Zaun, gut, mit den Nachbarn. Komm doch mal zum Tee vorbei oder wir machen mal einen Spaziergang. Mit dem Ziel, sie mit Jesus bekannt zu machen. 130 Hemsbacher. Wenn es nur die Hälfte schaffen würden, wäre das auch stark. 65. Das ist jetzt auch kein Druck. Kaum. Aber der Kampf ist uns auferlegt. Eine Gemeinde hat diesen Auftrag, Menschen zu Jesus zu bringen und zu einer Produktionsstätte für Nachfolger und Nachfolgerinnen zu werden. Das reicht ja nicht, sie nur mit Jesus bekannt zu machen. Sie sollen befreit werden, erlöst werden, gerettet werden für Zeit und Ewigkeit und Nachfolger und Nachfolgerinnen, die wiederum Beziehungsnetz aufbauen, die wiederum ihrerseits Menschen zu Christus führen. Wir kommen zum Osterfest, in wenigen Wochen ist Ostern, wir werden als Gemeinde mal wieder auf die Straße gehen, das mag nicht jeder, das ist auch immer eine Überwindung. Ich liebe es, in Beziehung zu leben, das ist manchmal einfacher, aber auch manchmal auch nicht. Aber immer bedeutet es eine Überwindung. Jetzt gehe ich auf die Straße, habe hoffentlich was Gutes zu lesen dabei und sage zu den Menschen, guten Morgen, ich möchte Ihnen was zu lesen schenken für die Osterzeit. Die meisten nehmen es an, andere nicht. Und dann gucken wir, sind da Kinder dabei, wir haben tolle Leute am Bücherstand, die dann so Luftballonfiguren bauen und basteln, da sind die Kinder aus dem Häuschen, selbst wenn die Eltern sagen, nee, da kommst du nicht, die Kinder gehen. Eine Möglichkeit. Aber wir sind alle in einem Beziehungsnetz, Kollegen, Verwandtschaft, Sportkameraden, alles da. Die sind sehr unterschiedlich offen. Ich muss es wollen. Willst du? Jesus sagt, hast du mich lieb? Andreas, der Jünger, von dem ist nicht so viel bekannt, er war ein Treuer und er fand zu Jesus und dann ist er zu seinem Bruder gelaufen und hat den gezupft an seinen Klamotten und sagt, komm, Simon, wir haben den Messias gefunden, komm, guck ihn dir an. Und der brachte Simon, seinen Bruder, zu Jesus. Die Wiederkunft Jesu besteht bevor, sie besteht aus zwei Teilen, eine Wiederkunft in der unsichtbaren Welt. Der Bräutigam kommt mit den Wolken, 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15 steht das beschrieben. Und er holt seine Braut, der Bräutigam Jesus holt seine Braut, die Gemeinde Hemsbach, hoffentlich sind die Auerbacher auch dabei, werden entrückt, zuerst die Toten in Christus, dann die Lebenden, Hochzeitsmahl im Himmel. Die Welt wird nur merken, die frommen Spinner sind nicht mehr da. Zweiter Teil, Trübsalzeit, Ende, da wird Gott kommen, Jesus kommen auf einem weißen Pferd. Auf dem Höhepunkt der Zerstörung, der Selbstzerstörung der Menschheit wird er kommen in Macht und Herrlichkeit und wird einmal sagen, und dann fängt das Friedensreich Gottes an. Die Feinde haben keine Chance. Bist du bereit? Kann passieren. Gar nicht so fern. Am dritten Advent sprach unser toller Jugendreferent Simon über das Thema, bist du bereit? Bist du bereit? Bist du vorbereitet, wenn Jesus wiederkommt? Gleichnis der 10 Jungfrauen. An diesem Sonntag war mein Schwager mit seiner neuen Lebensgefährtin bei uns im Gottesdienst, katholisch geprägt, der Kirche etwas fremd geworden. Sie fühlte sich zuerst etwas unwohl. Wir haben uns aber Mühe gegeben, freundlich zu sein. Und dann saßen wir nachher zum Kaffee zusammen, wie wir das meistens machen, nach der Kirche. Und dann sagt sie, auf die Frage natürlich, wie hat es dir gefallen? Sie hat gesagt, ich hab mit Kirche nicht viel am Hut, bin entsprungene Katholikin. Aber das habe ich noch nie gehört, dass jemand so genau erklärt, was die Bibel denn eigentlich sagen will. Noch nie. Und sie erzählte noch, und die Leute sehen alle so glücklich aus. Also wir hatten da gerade einen guten Tag in Auerbach. Die meisten sahen wohl so aus. Also sie hat es gemerkt, oder Gott hat ihr eine schöne Brille aufgesetzt. Und wir hatten auch später intensive Gespräche mit ihr, und das wird sicherlich fortgesetzt. Sie möchte wiederkommen. Was ist das für eine Möglichkeit, jemand, der fern von Gott lebt, zu ermutigen, im Gebet vorzubereiten, mit dazu zu kommen? Und die Gemeinde ist das Meisterstück von Jesus. Schaut euch an. Heldenschmiede, Meisterstück. Wir alle gehören zu dieser Gemeinde, weltweit und lokal verschieden. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Pfingstfest. Wartet, bis ihr angetan werdet, erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist, und dann geht hin und ihr werdet meine Zeugen sein. Da braucht man keine besondere Begabung. Ich bin kein Evangelist, ist überhaupt nicht nötig. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet berichten, was ihr mit Gott erlebt, gespürt, gesehen habt, wie er euch geführt hat. Und das sollen wir weitersagen. Märtyrer heißt das eigentlich. Das geht bis zum Rand unseres Lebens. Bekenntnis. Nawalny, Alexei, hat das gesagt. Ich gehöre zu Jesus. Und das bedeutet, ich darf mich überwinden. Das könnte der Schwerpunkt werden für euch, für uns auch. Ich werde das am Karfreitag bei uns in der Gemeinde auch vorschlagen. Mal sehen. Was bedeutet es denn, Vertrauen zu lernen? In der Bibel geht es nicht darum, an eine Person zu glauben, sondern dieser Person zu glauben. Ganz wichtig. Ganz wichtiger Unterschied. Es ist nicht dasselbe, wenn wir sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus, als wenn wir sagen, ich glaube Gott. Ich vertraue Gott, ich vertraue Jesus. Klaus Douglas hat es in seinem Buch Glaube hat Gründe, wie ich eine lebendige Beziehung zu Gott finde, Folgendes gesagt zu diesem Thema. Zitat: Ich glaube, ist aus biblischer Sicht nicht für Wahrhalten, sondern Vertrauen. Merkt, das wird ein bisschen griffiger. Er fährt fort: Deutlicher als bei unserem herkömmlichen Sprachgebrauch würde dieser Sachverhalt, wenn wir bei Sätzen, die wir mit Ich glaube anfangen, das kleine Wörtchen an wegließen. Also nicht Ich glaube an Gott, sondern Ich glaube Gott. Nicht Ich glaube an Jesus, sondern Ich glaube Jesus. Ich glaube ihm, was er mir über die Liebe Gottes erzählt, und ich richte mein Leben darauf ein. Ich glaube ihm, dass er mit der Schuld meines Lebens fertig wird und mir einen neuen Anfang gewährt. Ich glaube ihm, dass er mein Leben lohnenswert machen kann und dass er mich auch im Scheitern und Sterben zu tragen vermag. Ich glaube ihm und darum binde ich mich an ihn. Jesus, ich vertraue dir. Heißt immer noch, ich vertraue dir meine gesamte Existenz, mein Leben an. Glaube in diesem Sinne ist immer radikal. Er rührt an die Wurzel meiner Existenz. Also das geht ein bisschen tiefer, merken wir? Und da sind immer wieder Entscheidungen zu treffen. Jeden Tag neu. Will ich das? Oder will ich den nächsten Schritt in diese Richtung tun? Ich glaube Jesus. Ich vertraue Jesus. Das verändert alles. Glaubende Menschen vertrauen Jesus. Alexei Nawalny hat das berichtet aus dem Gefängnis. Also er wurde ja dann an den Polarkreis, in den eisigen Bereich der Sowjetunion versetzt. Und er hatte das Vergnügen, morgens um 6.30 Uhr geweckt zu werden und seinen Spaziergang zu machen bei minus 30 Grad. Geschwächt, kriegte karges Essen, das Privileg, sich im Kiosk des Gefängnisses privat noch zu versorgen, war ihm versagt. Er wurde planmäßig zugrunde gerichtet. Angesichts deiner Sorgen, angesichts deiner Lebensumstände, angesichts deines Strudels von Wünschen, von Sehnsüchten, von Leid, vertraust du Jesus. Inmitten von Sorgen und Segen, von Entbehrung, Erschöpfung, vertraust du Jesus. Wie könnte das in unserem Leben aussehen? Ich stelle dir mal ein paar Fragen. Ich bete mal vorher, vielleicht, jetzt wird es ein bisschen persönlich, ich bete mal vorher, dass Gott wirkt und seinen Finger, seine wohlmeinende, wohltuende Zuwendung uns zeigt. Herr Jesus, Herr, wir wollen das jetzt mal in deiner Nähe durchdenken. Und jeder kann für sich entscheiden, wo hier ein möglicher nächster Schritt wäre. Jeder für sich kann jetzt in der Stille mal durchdenken, die Augen schließen vielleicht, ein paar Fragen. Erste Frage, was macht dir im Moment große Freude? Nichts sagen, nur mal denken. Was macht dir gerade große Freude? Zweite Frage, wo fühlst du dich beschenkt, gesegnet und ermutigt? Dritte Frage, mit welchen Schwierigkeiten bist du gerade konfrontiert? Welche Beziehung erlebst du als schwierig und belastend? Was macht dir zurzeit am meisten Sorgen? Welche Umstände würdest du sofort ändern, wenn du das könntest? Von welchen Gefühlen wird deine momentane Stimmung geprägt? Wie könnte das mit dem Vertrauen praktisch werden? Man könnte versuchen, folgendermaßen zu formulieren: Inmitten meiner Freude über die Situation XY vertraue ich dir, Herr Jesus Christus. Im Blick auf die mühsame Beziehung mit AB vertraue ich dir, Herr Jesus Christus. Inmitten meiner Sorge um Krankheit, Leid, Finanzen vertraue ich dir, Herr Jesus. Und trotz der gerade sehr schwierigen Umstände bezüglich BC vertraue ich dir, Herr Jesus. Inmitten meiner Angst vor der Zukunft, inmitten meiner Einsamkeit, inmitten meiner Schwachheit vertraue ich dir, Herr Jesus. Merkt ihr, dass sich da was ändert? Und jetzt kommt Gemeinde auch ins Spiel. Hauskreise, Kleingruppen, Zweierschaften, Dreierschaften. Was ist das für ein Reichtum, sich mit jemandem zu treffen? Die Mütter, die ihre Kinder am Morgen im Kindergarten, in der Schule abgegeben haben, wenn sie das können, können sich für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mit jemandem treffen, auf einen Kaffee, der auch mit Jesus unterwegs ist, und sagen, komm, wir schütten unserem Gott und Herrn das Herz aus, wir schütten einander das Herz aus und beten dann darum und loben ihm und sind gespannt, was er da tun wird und bitten ihn um Kraft und Weisheit. Nur ein Vorschlag. Erfahren, wie Gott mich durch schwere Lebenssituationen, durch schwere Lebensumstände führt, und erleben, wie Gottes Nahsein und Gottes Durchtragen mich ermutigt. Einer der nächsten Punkte. Jesus neu vertrauen lernen. Danach erleben oder dadurch erleben, wie Gott uns, mich trägt. Da haben wir schwierige Dinge erlebt und müssen das immer noch buchstabieren als Familie. Aber wir sehen dass Gott uns nicht vergessen hat. Wir merken, dass Jesus uns zur Seite steht. Da gab es einen Mann im Alten Testament, der hieß Kaleb, zu Deutsch Hund, ist jetzt vielleicht nicht so schmeichelhaft. Kaleb, irre, ein irrer Typ, der vertraute Gott. In 4. Mose 13 und 14 nachzulesen zu Hause, in Josua 14 und 15, es lohnt sich. Nachdem die Israeliten aus Ägypten befreit losgezogen waren, wurde Kaleb als einer von 12 Kundschaftern ausgesandt, um das gelobte Land, von dem Gott sagte, das habe ich euch versprochen, da geht ihr rein, das habe ich euren Vorvätern schon versprochen und da geht ihr rein und jetzt forscht ihr das mal aus und die besten Leute von jedem Stamm, 12 Leute, sollen da als Kundschafter, Spione, Aufklärer rein. Kaleb und Josua waren dabei und 10 andere. Und die haben das gemacht, die kamen wieder. 10 von ihnen sagten, unmöglich, Mission Impossible, das geht nie. Da leben Männer, die sind 2 Köpfe größer als wir. Enaks Söhne nannte man die. Der Philister Goliath war ein Sohn Enaks. Der war also 2,40 Meter hoch oder wie auch immer. Also das waren schon Kampfmaschinen. Und 10 sagten, die brachten natürlich Früchte mit, Weintrauben, die sie an einer langen Stange befestigt haben, die sie da trugen und sagten, boah, was ist denn das für eine Traube, das gibt es ja gar nicht. Nur Kaleb und Josua, die vertrauten Gott und sagten, das können wir ganz bestimmt erobern. 4. Mose 13, 14 wird es erzählt. Und weil die Israeliten ihnen keinen Glauben schenkten, haben wir noch das 5. Buch Mose geschenkt bekommen. Alle, die damals 20 Jahre alt waren und älter, haben das gelobte Land nicht gesehen. Nur Kaleb und Josua von dieser Generation konnten damit einziehen. Denn die Israeliten haben gesagt, wir werden in der Wüste verrotten. Und Gott hat das dann wahrgemacht. Er hat ihre Bitte dann erhört und ihre Leiber sind dann in der Wüste zugrunde gegangen. Und die, die den Aufstand angezettelt hatten, die 10 wurden an demselben Tag, in derselben Stunde vom Schlag getroffen. Gott hatte etwas versprochen, Gott hatte sie geführt, Gott hatte ihnen bewiesen, dass er sie durch alle möglichen Schwierigkeiten durchbrachte. Und sie sagten, nee, sie sagten ihm das Vertrauen, versagten ihm das Vertrauen und wiegelten noch das Volk auf, dass das ganze Volk murrte. Interessante Geschichte. 45 Jahre später, Kaleb war damals 40 gewesen, 85 jetzt, und er sagte dann, ich war 40 Jahre alt, sagt er zu Josua, seinem Freund von damals, dem Nachfolgeleiter, ich war 40 Jahre alt damals, als mich Mose, der Diener des Herrn, von Kadesh Barnea aus losschickte, um das Land zu erkunden. Ich kehrte zurück und lieferte ihm aus vollster Überzeugung einen positiven Bericht, doch meine Brüder, die mit mir waren, machten dem Volk Angst und nahmen ihm den Mut. Ich für meinen Teil folgte ganz dem Herrn, meinen Gott, Josua 14, 7 und 8. 12 Kundschafter machten sich auf den Weg, doch nur 2 vertrauten Gott. Wir schaffen das. Los jetzt. Und die anderen 10 sagten, unmöglich. Lass uns lieber zurückkehren und Sklaven in Ägypten sein. Ist das fatal? Das kann uns auch passieren. Kann mir auch passieren, dass ich entmutigt werde. Das hat keinen Zweck. Gerade als Pastor oder Leiter einer Gemeinde oder im Leitungskreis einer Gemeinde, dann hat man sich um viele Dinge zu kümmern. Ich habe manchmal zu meiner Frau gesagt, Mensch, uns geht's so gut, wir haben unsere Probleme meistens ganz gut unter Kontrolle. Warum müssen wir uns eigentlich mit den Problemen der anderen Leute belasten, die zum Teil sind. Das gehört dazu, zur Berufung. Und Gott gibt Kraft. Gott gibt Kraft. Evelyn Brandt, als junge Frau fühlte sie sich damals von Gott dazu berufen, nach Indien zu gehen. Damals, im Jahr 1909. In London aufgewachsen, in einer baptistischen Familie mit 9 Geschwisterkindern, mit 11 Jahren getauft. Und sie bekam immer mit, wenn Missionare aus Indien und aus aller Welt zu Besuch in der Gemeinde waren. Und die waren dann meistens auch in ihrem Elternhaus. Und die erzählten von Indien. Und da sank etwas in ihr Herz. Als sie später 13, 14 waren, büchste sie manchmal von zu Hause aus, aus einem Wohlstandsviertel Londons, ging sie in die Slums von London und hat da Menschen in Not geholfen. Da hatte sie eine Gabe, ein Verständnis, eine Gabe der Barmherzigkeit. Sie lernte einen Missionar kennen, der da in Indien war, Jesse. Sie heiratete den jungen Mann und gemeinsam riefen sie einen Dienst für die ländliche Bevölkerung Indiens ins Leben. Und sie waren an einem Ort oder in einem Gebiet, wo sehr viel Malaria und Krankheitsnot war. Und das legte ihnen Gott aufs Herz. Jesse war ein unglaublicher Mann. Er war Mediziner, Zahnmediziner, er war ein Praktiker, er war ein Landschaftsmensch, er konnte Ackerbau und Viehzucht. Das war ein Multitalent Gottes. Und sie haben dort 7 Jahre gedient und kein einziger kam zum Glauben. 7 Jahre in einem schwierigen Gebiet, keiner zum Glauben. Dann bekam ein Priester einer der Stammesreligionen Fieber und wurde krank, schwer krank. Niemand traute sich in seine Nähe, nur Evelyn und Jesse. Die haben sich gekümmert, die haben ihn gepflegt, auf dem Sterbebett begleitet. Und er sagte sich, dieser Gott, dieser Jesus muss der wahre Gott sein, weil nur Jesse und Evelyn sich um mich gekümmert haben. Authentisch Zeugnis sein. Die haben noch gar nicht gesprochen oder nicht viel gesprochen. Der Priester vertraute ihnen seine Kinder auf dem Sterbebett an, damit sich Jesse und Evelyn nach seinem Tod um sie kümmern würden. Da waren wohl keine anderen Verwandten. Und das erwies sich als geistlicher Wendepunkt in diesem Teil der Welt. Die Menschen fingen an, sich mehr mit dem Leben und den Lehren Jesu zu befassen. Immer mehr Menschen folgten ihm nach. Evelyn und Jesse arbeiteten 13 Jahre lang effektiv zusammen. Und dann starb der starke Jesse. Malaria, Schwarzwasserfieber hat sich da noch angeschlossen. Er starb innerhalb von 2 Wochen. Evelyn war geschockt, inzwischen 50 Jahre alt. Und jeder erwartete, dass sie in ihre englische Heimat zurückkehrte. Doch das wollte sie nicht. Sie besaß den Mut eines Kaleb. Sie sah diese Berge. Sie war in verschiedenen Berggebieten Indiens später noch tätig. Und sie hatte dieses hundertprozentige Vertrauen, solange keine Männer hier sind, muss ich das machen. Das ist ja das übliche Gebet, heimliche Gebet der Männer. Herr, sende uns, aber besonders meine Schwestern. Das ist jetzt ein bisschen böse, vergesst es. Vielleicht hast du noch eine Herausforderung für 2024 in deinem Herzen. Vielleicht spürst du da was. Da sollte was passieren. In diesem Bereich, wo ich nicht vergeben habe. In diesem Bereich, wo ich eine Verletzung erlitten habe und die plagt mich, die lähmt mich. Oder Gott sagt dir vielleicht durch den Heiligen Geist, da hast du jemand auf die Füße getreten. Da bist du schuldig geworden. Oder da ist noch was ganz anderes, noch Schwierigeres, wo du weißt, da darf ich mit Gottes Hilfe den nächsten Schritt tun. Und mit Jesus an deiner Seite könntest du das angehen. Kaleb sagte in Josua 14, 10 bis 12, da steht es, der Herr hat mich bis jetzt am Leben erhalten, 85 Jahre alt, wie er es versprochen hatte. Vor 45 Jahren gab er Mose während der Wüstenwanderung Israels diese Zusage an mich. Heute bin ich 85 Jahre alt. Wer ist gerade 85 Jahre alt? Wer ist 75 Jahre alt? Wer ist 65 Jahre alt? Ach, eine junge Gemeinde. Gut. Ich bin immer noch so stark wie damals, sagt dieser 85-Jährige. Ich bin im Fitness und da laufen viele junge, starke Leute rum, einige mittelalterliche, starke und einige ältere. Die sehen richtig kernig und durchtrainiert noch aus, ein bisschen älter, aber die haben noch was drauf. Und jetzt sagt, aber keiner von denen könnte das sagen, ich habe noch dieselbe Kraft wie vor 45 Jahren. Deshalb bitte ich dich, Josua, gib mir das Bergland, das der Herr mir damals versprochen hat. Du wirst dich erinnern. Damals kundschafteten wir das aus, dass dort die Enakiter in großen befestigten Städten leben. Doch wenn der Herr mit mir ist, klasse, doch wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie aus dem Land vertreiben, wie der Herr gesagt hat. Er war sich völlig seiner Abhängigkeit von Gott bewusst. Wenn der Herr mit mir ist. Das wissen wir. Bergland ist viel schwerer einzunehmen als Flachland. Doch genau das wollte Kaleb. Die schwerste Herausforderung. Er hatte allerdings die Zusage von vor 45 Jahren. Das Land hat mir Mose damals schon versprochen. Das hat er nicht vergessen. Und ich lasse da nicht nach. Diese Verheißung gilt auch nach 45 Jahren noch. Er wollte sich Israels gewaltigsten Gegnern stellen. Kein anderer wollte das. Sie jammerten damals, wir sahen die Nachkommen Enaks, wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor, genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Kaleb bat um die stärksten Gegner, um das gefährlichste Gebiet. Er war 85 Jahre alt. Man hätte sich ja nun vorstellen können, dass er zu Josua sagt, du, jetzt hätte ich gern, ich habe so viel geleistet, eine schöne große Eigentumswohnung mit einem guten Sichtfeld aufs Bergland. Da lasse ich es mir gut gehen. Ich setze mich zur Ruhe. Er hat das als Privileg angesehen, eine wirklich schwere Aufgabe zu übernehmen und wollte das nicht alleine tun, sondern mit der Hilfe Gottes. Anstatt dich in den Ruhestand zu begeben, hat er sich entschieden, Herr, gib mir das Bergland. Wo ist dein Bergland? Du bist als Mensch so geschaffen, du brauchst Herausforderungen. Du kannst nicht immer nur paradiesisch unterwegs sein. Wir brauchen nach Leib, Seele und Geist Herausforderungen, die uns fordern, die uns in Trab halten, die uns lebendig halten. Eine gute Mischung aus Anspannung und Entspannung. Als ihr Lebensabend nahte, nannte sie jeder Granny Brent. Oma, Großmutter Brent, die Evelyn. Sie hatte ihr Leben in Indien verbracht, einschließlich der 20 Jahre ihrer Witwenschaft. Mit 70 erhielt sie eine Nachricht von der Missionsgesellschaft in England, dass ihr keine weitere 5-jährige Arbeitsperiode gewährt werden würde. Sie war inzwischen alt, fand man. Zu alt. Doch Granny Brent war auch stur. Zum Glück. Äußerst stur. Es wurde ein Fest veranstaltet, um ihre Zeit in Indien zu feiern. Alle Anwesenden bejubelten sie. Gute Heimreise, sagten alle. Wenig später sagte Granny Brent, ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich fahre nicht nach Hause. Ich bleibe in Indien. Evelyn hatte sich eine kleine Hütte gebaut oder bauen lassen, dann besorgte sie sich einen Pony, um in den Bergen beweglich zu bleiben, und fortan ritt diese 70-jährige Frau von Dorf zu Dorf, wie sie das schon immer gemacht hat. Um Menschen zu erzählen von Jesus, um sie medizinisch zu versorgen, um sie zu ermutigen. 5 Jahre lang tat sie das ganz alleine, bis eines Tages sie vor 75 aus dem Sattel fiel und sich die Hüfte brach. Ihr Sohn, berühmter Arzt Paul Brent, sagte zu ihr, Mama, du hast einen Heidenspaß gehabt. Nett. Gott hat dich gebraucht, jetzt ist Zeit, Schluss zu machen, geh nach Hause. Ich gehe nicht nach Hause, sagte sie. Herr, gib mir den Berg. Sie war inzwischen in einem anderen Gebiet. Sie verbrachte weitere 18 Jahre damit, durch die Dörfer zu reiten. Stürze, Gehirnerschütterungen, Krankheit, Alterserscheinungen vermochten sie nicht aufzuhalten. Am Ende, als sie ihr 93. Lebensjahr erreicht hatte, konnte sie nicht länger reiten. Da die Männer in diesen Dörfern sie so sehr liebten, legten sie Granny Brand auf eine Bahre und trugen sie von einem Dorf zum nächsten. Sie lebte noch 2 Jahre. Es ist unglaublich. Sie lebte noch 2 Jahre und gab dieses Jahr als Geschenk weiter, auf einer Bahre getragen, um den Ärmsten der Armen zu helfen, um sie in der Nachfolge Jesu zu ermutigen. Dann starb sie. Sie schied nicht aus dem Leben, sie absolvierte das Leben. Was für ein Zeugnis. Unsere Sehnsucht sollte darin bestehen, mit Gott quicklebendig zu sein. Und sie hat das gemerkt, ihr Körper zerfiel, wurde immer schwächer, aber ihr Geist, ihre Seele, ihr Herz gehörte Gott. Und sie sorgte dafür, und Gott sorgte dafür, dass durch ihr Leben das Leben von anderen aufblühte. Sie ist die beste Version von sich selbst geworden, durch Gottes Hilfe. Gott möchte, dass du die beste Version von dir selbst wirst. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben, Johannes 10. Und Leben im Überfluss haben. Ich lebe, und das können wir den Menschen sagen, die nach Leben Sehnsucht haben. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist mein Plan für euch. Und Leben im Überfluss haben. Das ist nicht mit materiellen Dingen gemeint, sondern innerlich reich, innerlich befreit, innerlich motiviert, innerlich stark zu sein in aller Schwäche. In jedem Augenblick steht uns ein solches Leben zur Verfügung. In wenigen Wochen feiern wir Ostern. Gott kam in Christus in diese Welt. Er lebte unter uns. Er litt. Er starb. Er ging ins Grab. Und die Auferstehung passierte. Gott, der Vater, ratifizierte, beglaubigte in der Auferstehung, dass dieser Mann, dieser Nazarener, dieser Zimmermannssohn, Jesus Christus, sein Sohn ist. Und das gab einen Push, das gab eine Bewegung in die Herzen seiner Nachfolger. Nach der tiefsten Enttäuschung haben sie Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt und sind losgezogen und sind dafür selber ans Kreuz gegangen. Und das ist der stärkste Beweis, dass Jesus auferstanden ist. Dass Menschen, die voller Angst waren und keineswegs Glaubenshelden, dass die bis zu ihrem Leben damit einstanden, ja, Gott hat gesprochen. Wir wollen, wir können, wir sollen als Church, als Gemeinde durchstarten im Vertrauen zu Jesus. Was für eine Chance, was für ein Angebot. Jesus inmitten meiner Lebensumstände vertrauen lernen, immer besser vertrauen lernen und dadurch erleben, wie Gott mich trägt. Und wir dürfen wie Caleb und wie Evelyn Brandt Jesus ganz neu gehorchen und dienen lernen. Das ist Church, das ist Gemeinde, das ist Leben als Zeuge. Caleb sagte und Evelyn Brandt auch, ich nehme das Bergland. Ich will das Bergland haben. Mit deiner Hilfe, Gott, will ich das auf mich nehmen. Was sagst du? Was meinst du heute? Abschließend der Vers, der zu Caleb und der zu Evelyn Brandt gut passt, Jesaja 52, 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Luther-Übersetzung, jetzt kommt derselbe Vers in der Guten Nachricht. Was für eine Freude, über die Berge kommt der Siegesbote herbeigeeilt. Tolle Übersetzung. Er bringt gute Nachricht. Er verkündet Frieden und Rettung. Er sagt zur Zionstadt, dein Gott ist König der ganzen Welt. Und jetzt noch Neues Leben Übersetzung. Wie schön klingen die Schritte dessen auf den Bergen, der eine gute Botschaft von Freude und Frieden und Rettung bringt. Dein Gott ist König. Was könnte passieren, wenn wir anfangen würden, die Dinge im Licht und im Vertrauen auf Jesus zu betrachten, die in unserem Leben noch schief liegen, sie klären, und dann durchzustarten als Zeugen Jesu. Wer das alleine nicht schafft, der nimmt sich einen Partner, eine Partnerin hier aus der Gemeinde oder aus dem Hauskreis oder irgendjemand, der auch Jesus vertraut und sagt, wir wollen das Abenteuer mal wagen in den nächsten Monaten. Wen legt uns Gott aufs Herz? Wo ist Gott denn schon am Wirken bei einem Menschen? Und den wollen wir für Jesus gewinnen, den wollen wir mit Jesus bekannt machen. Was könnte da passieren? Ich habe noch viel zu sagen, ich mache hier mal Schluss. Amen, ich bete noch. Vater im Himmel, das ist unglaublich, was Menschen erleben, die dir vertrauen. Was Menschen erleben, die sagen, ich will dir stärker vertrauen. Ich will dir glauben. Nimm du mein Leben, form es um, so wie du mich haben willst. Ich möchte die beste Version von mir selbst werden. Im Namen Jesu. Amen.